Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Passage 2, am Mikrofon Bernhard Senn. Der syrische Zeichner Ali Fersat ist einer der bekanntesten Karikaturisten der arabischen Welt. Das amerikanische Time Magazine hat ihn soeben unter die 100 einflussreichsten Menschen dieses Jahres gewählt. Mit seinen pointierten Zeichnungen hat er viele internationale Preise gewonnen und sich viele Feinde gemacht. Doch zunehmend hat sich die Lage für den Aktivisten verschärft. Letztes Jahr hat einer der syrischen Geheimdienste ihn entführt, gefoltert und dabei die Handgelenke gebrochen. Eine Vorgehensweise, die international wütende Proteste hervorrief. Selbst das amerikanische Außenministerium setzte sich für Ali Fersat persönlich ein. Hören Sie ein Porträt dieses Karikaturisten von Krisha Paschen.
Ali Fersat hat oft in seinen Zeichnungen die arabischen Machthaber aufs Korn genommen. Und sie haben immer wieder so reagiert, wie man es von Potentaten erwartet. In einer Ausstellung 1989 in Paris zeigt Fersat beispielsweise eine Zeichnung, auf der ein General in einer Suppenküche an hungernde Menschen Orden verteilt statt Lebensmittel. Der irakische Botschafter sah darin einen Angriff auf Saddam Hussein. Prompt wurde Fersat von Saddam Hussein mit der Todesstrafe bedroht. Als ob seine Zeichnungen ein bösartiger Virus wären, versuchen arabische Machthaber, Fersat fernzuhalten. Sie erteilen ihm Einreiseverbote für den Irak, für Jordanien und für Libyen. Doch gleichzeitig trugen ihm seine Zeichnungen internationalen Respekt ein. Er gewann internationale Preise, zum Beispiel einen für die Pressefreiheit oder auch den Sacharow-Preis für Menschenrechte des Europaparlaments.
Einige meiner Bilder haben mit der jetzigen Situation zu tun, den Ereignissen in Syrien und der Realität der Massaker, der Zerstörung und der Verwüstung. Gleichzeitig sitzt die Welt wie ein Zuschauer dabei und applaudiert dem grausigen Spektakel.
Fersat zeigt uns ein Bild, auf dem ein Jeep über eine rumpelige Straße rast. Assad steht als Anhalter unbeholfen bereit, in einer ihm viel zu großen Generalsuniform. Neben ihm steht regungslos ein plumper Mensch. Ihm hat Fersat verächtlich ein menschliches Hinterteil statt eines Gesichtes gemalt.
Das Bild habe ich vor der Revolution in Damaskus gezeichnet. Der Fahrer sieht aus wie Gaddafi. Und Bashar, der Präsident, stellt sich vor den Jeep jenseits der libyschen Grenze. Neben ihm wartet der Außenminister Walid al-Mualem. Sie trampen gemeinsam, damit Gaddafi beide mitnimmt. Das habe ich gemalt, bevor Gaddafi gestürzt wurde. Ich habe auf diese Weise versucht, den Menschen die Angst vor den Mächtigen zu nehmen.
Wir befinden uns in Kuwait. Der kleine Staat liegt am Persischen Golf. Von der Fläche her ist er gerade mal halb so groß wie die Schweiz. Der nördlichste Golfstaat ist nicht so prachtvoll wie Dubai. Das Stadtzentrum der Hauptstadt Kuwait City wirkt verlassen und staubig. In seinem kleinen Büro bei Al-Watan, der größten Tageszeitung Kuwaits, sitzt Ali Fersat. Nach seiner Verschleppung und der Folter in Syrien, wo seit März letzten Jahres ein blutiger Aufstand tobt, floh Fersat in das kleine Scheichtum. Auf den Fluren Al-Watans laufen wie bei jeder anderen Tageszeitung auch Männer mit Papierstößen geschäftig durch die Flure. In Einzelbüros berechnen die Planer mit Zentimetermaß und Millimeterpapier genau, wie viel Platz der einzelnen Information zusteht. Al-Watan bedeutet Heimat. Und tatsächlich hat Ali Fersat hier eine neue Heimat gefunden, nachdem er in Syrien nicht mehr seines Lebens sicher war.
Ja.
Zuerst waren es nur Demonstrationen, die sich gegen das totalitäre Regime Bashar al-Assads richteten. Doch angesichts der brutalen Gewalt, mit der die Regierung gegen die Aufständischen vorging, eskalierte die Situation. Mittlerweile gleitet sie in einen Bürgerkrieg ab. Zaina, eine junge Mitarbeiterin der Universität Damaskus, organisiert seit April 2011 aktiv Demonstrationen. Sie erklärt, warum das Regime die Lage nicht mehr unter Kontrolle hat.
In Syria, 40 years ago, this regime take control of this country and starting building this country as his mentality and al-Ba'ath mentality.
Vor 40 Jahren hat dieses Regime das Land übernommen und angefangen, es entsprechend seiner Mentalität zu formen. Alle wuchsen in dieser Gesinnung auf. 1981 kam es zu einem größeren Aufstand der Muslimbrüder in der Stadt Hama, für den die ganze Stadt einen hohen Preis zahlen musste. Das Regime riegelte Hama ab und machte die Stadt dem Erdboden gleich. Tausende wurden getötet. Niemand erfuhr, was genau dort passierte. Es gab keine Medien und kein Internet. Das Regime marschierte einfach in die Stadt und zerstörte sie. Niemand konnte ihnen etwas entgegensetzen. Viele sind seit damals inhaftiert. Die gesamte Generation unserer Eltern hatte Angst, darüber zu sprechen. Heute können wir zum Glück über das Internet unsere Geschichten in die ganze Welt senden.
Das Internet ist in Syrien mittlerweile stark verbreitet, trotz aller Kontrollversuche durch das Regime. Es wimmelt von Internetcafés und WLAN-Netzen, in die man sich einwählen kann. Mobilfunkmasten sind überall zu sehen. Die Menschen können sich jederzeit Nachrichten schicken. Meldungen von Massakern oder von Polizeikontrollen verbreiten sich so in Windeseile. Genau wie die neuesten Karikaturen von Ali Fersat. Das Regime steht dieser neuen Technologie ebenso wie den neuen Forderungen nach Menschenrechten hilflos gegenüber, glaubt Zaina.
This regime was run by a dictator who is Hafez al-Assad, the father of the current president.
Das Regime wurde vom Vater des jetzigen Präsidenten gegründet. Er hatte immerhin eine Führerpersönlichkeit. Sein Sohn dagegen hat nichts mit Politik am Hut. Er versucht, das Land mit der alten Garde seines Vaters und demselben System wie sein Vater zu führen. Er will der Welt vorgaukeln, dass das Regime gebildet und offen ist, dass sie Reformen durchführen werden. Doch das ist nur Propaganda, denn das Land wird von jenen Alten gelenkt, die die Mentalität seines Vaters haben.
Because the whole country is ruled by those old people who are still in the mentality of the older president, the Hafez al-Assad.
In den 40 Jahren, die der Assad-Clan das Land regiert, haben sich die Machtstrukturen verfestigt. Kreise sitzen in den Schlüsselpositionen, jubeln Assad zu. Die Alten versuchen, das Land zu regieren.
There are a lot of tools, political tools. They can't use. They are ruled by a young president who just was brought from London, from the school of medicine, to be in charge of a country that he know nothing about it.
Es gibt politische Instrumente, aber sie können sie nicht nutzen. Wir werden von einem jungen Präsidenten regiert, der aus London von der medizinischen Fakultät geholt wurde, um ein Land zu lenken, das er nicht kennt. Da er erst 38 war, als er die Macht antrat, änderten die Machthaber in 20 Minuten die Verfassung, damit er die Altersgrenze von 40 nicht verfehlte. Und jetzt können sie innerhalb von 15 Monaten keine Reformen machen? Ihre Soldaten laufen im Land umher und sperren die Leute ein, sie töten und zerstören. Die Mächtigen können nicht mit den Menschen reden, weil sie die Menschen nicht verstehen.
And they just can't make the reforms, can't talk to people, because they don't understand people.
Ali Fersats Bilder sind radikal. Indem er der ganzen Welt vorführt, wie die arabischen Potentaten getickt haben und im Falle Syriens immer noch ticken, ist er für die Demonstranten ein Vorbild.
Drei Monate vor dem Beginn der Revolution habe ich den Menschen durch meine Karikaturen und meine Kritik die Angst genommen und sie dadurch ermutigt, auf die Straße zu gehen. Das ist ein Teil meiner Arbeit, diese Barriere der Angst zu durchbrechen. Vorher haben die Menschen sich nicht einmal getraut, sich mit ihren eigenen Freunden frei zu unterhalten. Deswegen habe ich ganz offen den Präsidenten und Rami Makhlouf und den Geheimdienst gezeichnet.
Mit seinen Zeichnungen lieferte Fersat auf verknappte Weise die Erklärung für die Missstände in Syrien. An der Spitze der Präsident Bashar al-Assad, direkt unter ihm sein Bruder Maher, der die 18 Geheimdienste lenkt. Für das Finanzielle war sein Cousin Rami Makhlouf zuständig, der sich so sehr bereicherte, dass es ihm den Titel Mr. 20% eintrug. Überall, wo größere Geschäfte gemacht wurden, kassierte er 20% Beteiligung, ohne einen Finger zu rühren.
Ich bin Teil der Bevölkerung. Ich bin wie ein Demonstrant und erzähle, wie es ist, auf die Straße zu gehen. Mit meiner Kunst kann ich dokumentieren, wie sich das anfühlt. Ich male meine Gefühle und versuche, das den Menschen zu präsentieren. Meine Fähigkeit liegt darin, das Leiden der Gesellschaft darzustellen. Ich ermutige die Menschen und nehme ihnen die Angst. Ich gebe ihnen Hoffnung und eine Vision. Das kann man nicht per Computer und Internet machen. Das entspringt alleine dem Herzen und dem Gefühl.
Dem Regime stehen Demonstranten aus allen Bevölkerungsschichten gegenüber. Oft sind es Frauen und Kinder, die sich bewusst in akute Lebensgefahr begeben, um das Wort gegen das Regime zu richten, sagt Omar, ein syrischer Arzt und Oppositioneller.
But now we think we have heroes. We really have heroes. Either of men or women.
Jetzt haben wir Helden. Es sind Männer, Frauen, sogar Kinder. Auch sie gehen zu Demonstrationen, sagen, nieder mit Assad und werden getötet. Die letzten 40 Jahre wollten die Mächtigen, dass wir uns wie Feiglinge benehmen. Sie wollten, dass wir nach Hause gehen und alles andere machen, alles außer Politik. Denn Politik sind al-Assad und seine Gang. Die Menschen haben 40 Jahre lang stagniert. Als Europäer denkt man wahrscheinlich, warum rebellieren die gegen den Staat? Aber nein, das ist eine Bande. Wir haben ein Regime, das keine Regeln kennt. Das faschistische Motto unseres Regimes ist Assad oder niemand. Und das wird mit Gewalt durchgesetzt. Unser Regime ist eine Bande, eine Mafia. Die Leute sollen Sklaven sein oder tot.
The fascist slogan of our regime is Assad or nobody. But by force, me or nothing. Our regime is as a gang, as a mafia gang. They deal with people as victims. You should be or slaves or dead.
Eines der Bilder von Ali Fersat zeigt bullige Männer in Anzügen, Machthaber mit Krawatten. Unter ihren Jacken lugen Gewehrläufe hervor. Sie stehen auf einem Siegerpodest, das aus Leichenbergen besteht.
Ihre Untertanen bedeuten den Machthabern nichts, außer der Möglichkeit, sich zu bereichern. Das ist bei Fersat ein immer wiederkehrender Topos in seinen Bildern. Und in der blutigen Reaktion auf die Demonstrationen zeigt sich, wie sehr er recht hat.
Die ganz einfachen Leute wollen keine Sklaven mehr sein, auch wenn sie kein Geld mehr haben. Sie haben sogar ihren Job aufgegeben, weil sie an der Revolution teilnehmen wollen. Es geht ihnen um ihre Würde. Die Sicherheitskräfte können einfach Menschen auf der Straße töten. Sie feuern ihre Pistole ab und gehen einfach weiter. Bisher hat es keinen einzigen Prozess deswegen gegeben. Ich habe gesehen, wie sie ein 9-jähriges Mädchen mit einem Kopfschuss töteten. Sie stand am Fenster und schaute der Demonstration zu. Ein Scharfschütze schoss ihr in den Kopf und sie stürzte aus dem Fenster.
And while she is watching the demonstrators and some of the guys shot her in her head
Die Repression und der Glaube an das System sind in Syrien fest verankert. Bereits in der Schule wird der Präsident allem vorangestellt. An ihm wird jeder gesellschaftliche Vorgang festgemacht. Selbst an der Universität hört die Indoktrination nicht auf, erklären Oppositionelle.
Im ersten und zweiten Jahr an der Universität hat jeder das Fach Baath-Kultur, die Kultur der Staatspartei. Wir müssen das auswendig lernen, um das Examen zu bestehen, und zwar in jedem Fach. Man muss immer sagen, dass der Präsident gut ist, jeden Tag. In der Schule muss man in der ersten Stunde sagen, dass man den Präsidenten liebt. Unser Präsident für immer.
Die Angst, den Präsidenten oder der Baath-Staatspartei in die Quere zu kommen, sitzt tief. Sie wird systematisch verankert. Der Präsident als Machtsymbol muss wie eine Ikone verehrt werden. Selbst harmlose Kinderstreiche geraten da zum Staatsverbrechen, erzählt der 20-jährige Adam per Internetchat.
Als ich 9 Jahre alt war, versuchte ich zu Hause Al-Assad auf einem Foto einen Schnurrbart zu malen. Als mich meine Mutter dabei sah, schrie sie mich an und sagte mir, die Staatssicherheit würde mich dafür verhaften. Ich fragte sie, weshalb. Aber sie schrie nur, wir dürften das nicht tun. Mehr nicht. Weißt du, in Syrien sagt einer nur Politik und die anderen bekommen Angst vor ihm. Nicht alle, aber die meisten. Man kann sagen, Syrien ist die Republik der Stille. Man muss still sein, die ganze Zeit. In der Schule hörten wir davon, dass die Sicherheitstruppen Geräte haben, mit denen sie uns belauschen können. Das war eher Hörensagen als die Wahrheit, aber manche Menschen glauben fest daran. Es verbreitete Angst. Die Idee dahinter war es, Angst zu verbreiten.
Diese Kanonisierung der Stellung des Präsidenten dient einem doppelten Zweck. Er wird nicht nur unantastbar, sondern man muss sich auch noch dauernd mit ihm beschäftigen. Das eigene Denken wird ausgeschaltet. Selbst schlichte Philosophiebücher, wie zum Beispiel Jostein Gaders Sophies Welt, sind in Syrien deswegen verboten.
In der Schule wurden wir daran gewöhnt, nicht über Politik zu sprechen. Außer wenn man der Baath-Partei beitrat und das sagte, was sie wollten. Was der Präsident sagte, mussten wir auswendig lernen. Unsere gesamte Ausbildung war falsch. Sie brachten uns nicht das Denken bei, sondern das Auswendiglernen. Selbst in Fächern wie Mathematik oder den Naturwissenschaften.
Der Wissenschaftler Kai Hafes ist Nahost-Medienexperte und lehrt Kommunikationswissenschaften an der Uni Erfurt. Zuvor arbeitete er am Deutschen Orient-Institut in Hamburg. Für ihn ist die Frage, wie Ali Fersat angesichts des staatlichen Machtmonopols überhaupt als Gefahr wahrgenommen werden konnte, völlig klar.
Das muss ihnen Angst machen. Im Moment bilden sich Parteien, Fraktionen, Köpfe müssen sich zeigen und die erreichen sie natürlich mit politischen Cartoons in hohem Maße. Also insofern ist die Angst dieser Diktatoren davor, dass ihr überhaupt ein Tabu bricht, dass man sie karikiert, dass man sie in Frage stellt, dass sie umstritten werden oder so. Und wenn es nur bei Eliten ist, begründet, also verständlich.
Dass die arabischen Machthaber versuchen, das Monopol auf ihre Darstellungsweise zu erhalten, hat tatsächlich nichts mit einem islamisch begründeten Abbildungsverbot zu tun. Zum einen gab es immer wieder hochangesehene Illustratoren, die Menschen darstellten, zum anderen bezieht Mohammed selbst nicht ausdrücklich Stellung gegen Bilder. Das traditionelle Bilderverbot bezieht sich in Wirklichkeit nur auf Mohammed und Gott. Deutlich ist, bei einem Abbildungsmonopol, wie es arabische Machthaber immer wieder angestrebt haben, versuchen sie sich dem Bereich des Sakralen zu nähern. Die Syrerin Amal hat am eigenen Leib erfahren, wie gut das funktioniert. Sie ist Mitglied einer oppositionellen Gruppe, die versucht, das Regime und die Unterdrückungsmaschinerie mit Methoden der Aktionskunst zu diskreditieren. Mal färben sie alle Brunnen in Damaskus blutrot, mal beschießen sie den Präsidentenpalast mit grünen Laserpointern und lösen Alarm aus. Doch auch sie kennt die lähmende Wirkung der Denkverbote.
In my family he wasn't very absent. He was very present. As the elite family.
In meiner Familie war al-Assad sehr präsent, nicht als Person, sondern als die Elitesippe. Vielleicht habe ich deswegen nie gespürt, dass die Situation falsch ist oder dass die Struktur deswegen völlig umgekrempelt werden muss. Es fühlte sich auch nicht richtig an, denn als visuelle Künstlerin muss man sich ausdrücken. Und wenn dein Hauptbedürfnis nicht befriedigt ist, dann muss man sich Fragen stellen. Aber es gab Momente, in denen ich mich selbst zensiert habe, sogar mein Denken, als ob es nicht erlaubt wäre zu denken. Man vertraute sowas nicht mal dem Bruder oder der Schwester an. Mit einem Verwandten, der ganz anders als ich eingestellt war, führte ich viele Diskussionen, aber nicht über dieses System, sondern über jedes andere diktatorische Regime, bloß nicht über diese Diktatur. So infiltrierte das Regime unser tägliches Leben. Aber jetzt ist das anders. Bei jeder Statue, die umgestürzt wird, fühlt es sich an, als würde ein Stück des Diktators in mir zerbrechen. Ein Teil der Kindheit, ein Teil der Unterdrückung.
Photographs, the old ones, it's all like collapsing.
Na, Syrien gehörte klassischerweise in den letzten Jahren zu denjenigen Ländern, die sich genau wie der Irak vor 2003 am härtesten gewehrt haben gegen die Liberalisierung von Öffentlichkeit. Das war eigentlich dasjenige Land, in dem man am wenigsten publizieren konnte, in dem man die wenigsten Kontroversen in der Öffentlichkeit hatte. So, die Regierung hat auch versucht, von außen einkommendes Fernsehen sozusagen zu verhindern. Zum Teil hat man sogar Parabolantennen auf Häusern demontiert etc. Das heißt, auch Syrien war nicht mehr hermetisch und auch schon vor diesen bürgerkriegsähnlichen Zuständen jetzt lange nicht mehr hermetisch, aber es ist der syrischen Regierung lange gelungen, hier ein Höchstmaß an Kontrolle zu entfalten.
Fersat war kurz vor seiner Verschleppung von seiner bisherigen Taktik abgewichen, die Mächtigen in seinen Arbeiten unkenntlich und symbolisch zu zeichnen, indem er das Gesicht von Bashar al-Assad nunmehr offensichtlich darstellte. Damit brach er eines der Tabus der allgegenwärtigen Zensur in Syrien.
Vier Monate vor der Revolution begann ich, den Präsidenten selbst und die Partei und die Sicherheitsorgane zu zeichnen. Das war in der Vergangenheit verboten, mehr als 50 Jahre lang. Ich traf die Entscheidung, die Menschen zu ermutigen, die Revolution weiterzutreiben.
Und das Regime schlug hart zurück. Vor 8 Monaten, am 25. August 2011, geschah das Attentat auf Ali Fersat in Damaskus. Am größten Platz der Stadt, in aller Öffentlichkeit. Man wollte ihn beseitigen, glaubt Fersat.
Das Regime hat geglaubt, ich sei tot. Im halbstaatlichen Fernsehsender Dunia haben sie schon in den Nachrichten verbreitet, ich sei an einem Herzinfarkt gestorben. Und als ich in die Öffentlichkeit getreten bin, haben sie die Nachricht schnell vom Sender genommen. Die Absicht ist klar, sie wollten mich töten.
Bis heute ist Fersat davon geschockt, dass sich die Gewalt auch gegen ihn wendete. Er glaubte, als Künstler könne er nicht zum Ziel werden. Er hatte schlicht nicht damit gerechnet, dass die Welle der Gewalt auch ihn erreichen würde. Dabei galt das syrische Regime seit langem als eines der brutalsten im Nahen Osten. Der Aufstand in Hama, den Seiner erwähnte, war nur einer von vielen, die brutal niedergeschlagen wurde. Für Farsad steht das in direkter Kontinuität zur blutigen Reaktion auf den aktuellen Aufstand.
Ich habe 31 meiner Verwandten aus Homs, Homa und Rastan durch die Revolution verloren. Meine Familie stammt aus dieser Region. Ich selbst bin aus Hama. Und wir haben in den anderen Städten, in denen die Opposition stark ist, Verwandte. Viele meiner Familienmitglieder sind umgebracht worden.
Farsad versteht sich als Künstler. Er hat das Fach an der Universität in Damaskus studiert, allerdings ohne es abzuschließen. Schon als Jugendlicher zeichnet er Karikaturen und veröffentlicht sie in großen Zeitungen. Selbst als er immer kritischer wird, kann er das Mehrdeutige seiner Zeichnungen nutzen, um sie in regierungstreuen Blättern zu veröffentlichen. So bleibt er seinem Credo als Künstler treu.
Ein Künstler zeigt die Wahrheit und muss Vertrauen zwischen sich und dem Betrachter aufbauen. Das ist das Wichtigste, dass die Menschen den Künstler wegen seiner Arbeit und seinem Charakter mögen, wegen der Ehrlichkeit, die er in seiner Arbeit zeigt. Und er trägt die Leiden und die Hoffnung und die Vision der Menschen weiter. Er fühlt für sie. Der Künstler ist ein Teil der Karikatur, aber nicht die Karikatur selbst. Daher besteht zwischen einem Künstler, der alles nachmalt, und einem, der die Sache liebt und sich damit befasst, ein großer Unterschied.
Und um vielen Menschen die Wahrheit nahebringen zu können, braucht Farsad Zeitungen mit einem großen Leserkreis. Er muss daher immer sehr vorsichtig vorgehen. Vielleicht wehrt er sich deswegen gegen die Behauptung, er sei politisch tätig.
Ich bin kein politischer Aktivist. Ich bin kein Politiker und ich habe auch mit Politik nichts zu tun. Ich bin mit meiner Kunst ein Hoffnungsträger für das Leben und die Menschen.
Auch wenn Farsad sich so neutral, so unpolitisch gibt, so ganz kauft ihm das niemand ab. Denn er nimmt immer wieder die Politik aufs Korn.
Ein Mann liegt am Boden und wird von einem grobschlächtigen Folterer in Uniform mit einer Schlagwaffe verprügelt. Vor dem Gesicht des Gefolterten steht Assad im Anzug. Er beugt sich freundlich lächelnd zu ihm hinab, um ihm eine gepflegte Tasse Tee anzubieten.
Farsad weiß genau, wie seine Bilder wirken.
Die Gedanken, die durch Hören und Lesen entstehen, bleiben nicht so lange im Kopf. Aber die Gedanken, die durch die Augen entstehen, bleiben im Gehirn der Menschen haften. Deswegen bleibt die Bildaussage fest im Gedächtnis verankert. Manchmal erzählen mir Menschen, dass über 30 Jahre alte Zeichnungen von mir ihnen immer noch gegenwärtig sind. Deshalb bin ich Karikaturist. Das ist der wichtigste Grund, warum Karikaturen die Menschen und die Straße bewegen.
Tatsächlich gab es auch schon Oppositionelle, die bei Demonstrationen gegen das Regime Plakate mit Farsad-Zeichnungen getragen haben. Der 61-Jährige hält dem Regime einen Spiegel vor. Und die Menschen auf der Straße erkennen das. Über seine Webseite stellt Farsad ihnen immer wieder neue Karikaturen zur Lage vor und ermuntert sie zum Widerstand. Aber so nahe wie er ihnen ist, bekommt er auch immer wieder ihr Leiden mit. 10.000 Tote, Tausende in Gefängnissen, Folter, Hinrichtungen, getötete Kinder. Wie schafft Farsad es, mit diesem Leid umzugehen?
Stell dir vor, dass ich ein Arzt bin. Jemand kommt in einem furchtbaren Gesundheitszustand zu mir. Seine Hand ist zerschnitten. Er ist verletzt. Ich leide mit und fühle den Schmerz, aber andererseits bin ich Arzt. Ich muss helfen und retten. Wenn ich mich durch sein Leid beeinflussen lasse, gehen wir beide zugrunde. Stattdessen muss ich meine Erfahrung, meine Kunst und mein Wissen einsetzen, um Menschen zu retten. Ich will Hoffnung machen.
وفني وعلمي يجب أن يتجه بإنقاذ هذا الشخص.
In Syrien geht der Aufstand in den 15. Monat. Die Aktivisten der Opposition stehen unter scharfer Beobachtung. Nur selten haben sie die Gelegenheit, sich offen zu äußern. Die Aktivistin Zaina war noch letzte Woche in Haft, weil sie mit Freunden schlicht darauf hingewiesen hatte, dass in Syrien täglich Menschen ermordet werden. Sie brauchte nicht einmal die Schuldfrage zu stellen. Die einfache Tatsache, dass sich 15 Personen unter einem gemeinsamen Protestmotto versammelten, genügte, um sie von einem der Geheimdienste festnehmen zu lassen. Informationen zu verbreiten fällt ihrer Gruppe nicht so leicht wie Fersat, der mit einer Zeichnung viele Menschen erreicht, erzählt Zainer, die seit ihrer Freilassung aus Sicherheitsgründen nur über Internetchat kommunizieren kann.
Er ist sehr wichtig, weil er die Köpfe der normalen Menschen erreicht und ihnen erklären kann, was wirklich passiert. Normale Menschen kennen diese Fakten über das Regime nicht. Aber wenn Ali Fersat das zeichnet, wird es deutlich, das ist das Wichtigste an ihm. Und er schreibt auch Texte, die über den Inhalt der Zeichnungen hinausgehen. Das Regime weiß, dass er gefährlich ist.
Und das gilt nicht nur für Fersat. Erst jetzt, im vergangenen Monat, ist ein iranischer Kollege Fersats zu 25 Peitschenhieben verurteilt worden, weil er sich in seiner Zeichnung angeblich über ein Mitglied des Parlaments lustig gemacht hatte. Immer wieder müssen Karikaturisten vor der Rache der Regime fliehen. Doch gleichzeitig blühen die politischen Karikaturen in jenen Ländern auf, in denen der arabische Frühling bereits angebrochen ist. Humor ist eine mächtige Waffe, sagt Kai Hafes.
Politische Satire und politische Karikaturen sind Mittel der öffentlichen Debatte, der Kommunikation. Sie erreichen auch Menschen, die sie sonst ja nicht erreichen würden, weil sie schlicht und ergreifend noch Analphabeten sind. Eigentlich ist sowas wie Presse, die großen Zeitungen und so weiter, im Grunde ja so ein bisschen das Primat einer kleineren Elite in diesen Ländern. Also Presse ist keine Volkskultur. Zeitungen zu lesen, das machen kleinere Teile der Bevölkerung. Das sind eigentlich Fernsehkulturen, Radiokulturen. Ich glaube aber letztendlich, dass überwiegend Eliten sind, die solche Karikaturen zeichnen, anfertigen, nutzen, sehen und zur Kenntnis nehmen.
Marokko, Libyen, Ägypten und nun auch Syrien. Die Aufstände und Umstürze in der arabischen Welt, sagt Hafes, sind nicht so spontan und willkürlich, wie wir uns das vorstellen. Die Betreiber von Facebook-Seiten und Kritiker wie Ali Fersat sind das Treibmittel für eine kleine, aber hocheffektive Gruppe, die extrem wichtig ist, um die Massen gegen die Diktatoren zu mobilisieren. Kai Hafes, der in den ersten Stunden in der ägyptischen Revolution dabei war, ist immer noch begeistert von ihrer Schlagkraft.
Wir sehen eigentlich häufig oder wir denken häufig, dass diese ganzen Umstürze in der arabischen Welt sozusagen von Massen fabriziert werden. Weitgehend sind das relativ spontane Volksaufstände gewesen. Aber natürlich gibt es im Hintergrund und bei den Organisatoren, auch bei diesen spontanen Organisatoren von Protesten, immer einen hohen Anteil von Eliten. Studenten sind sehr präsent. Das sind häufig junge, sehr gebildete Leute, die da sozusagen in der ersten Reihe stehen. Das heißt, die Wirkung bei Eliten ist nicht unbedingt eine schwache Wirkung. Politische Eliten sind sehr wichtig und sie sind sozusagen Bestandteil der Aufstandsbewegung und sie sind vielmehr noch, glaube ich, entscheidend dann für den Aufbauprozess.
Von Aufbauprozess kann in Syrien wahrscheinlich noch lange keine Rede sein. Doch Ali Fersat wird in jenem fernen Moment eine Schlüsselrolle spielen. Denn er hat schon früh ein Presseorgan gegründet, das die Grundlagen des Assad-Machtapparates massiv angriff. Bereits im Jahr 2001 erschien seine Zeitung Al-Domari, auf Deutsch bedeutungsschwer der Nachtwächter.
بعد حوالي تقريبا شهر من اتخاذ هذه الخطوه بدات توصلني رسائل تهديد على النت.
Ich hatte damals eine Zeitung, die heißt Al-Domari. Und diese Zeitung kritisierte die Regierung sehr scharf. Einen Monat nachdem ich das angefangen hatte, bekam ich über das Internet Drohungen. Später ließ die Regierung die Zeitung schließen. Deswegen machte ich eine Online-Zeitung auf. Und wegen meiner Zeichnungen bedrohte man mich. Doch die meisten Menschen sahen sie als Vorbild, als einen besonderen Schritt, den es noch nie gegeben hatte.
Al-Domari war die erste unabhängige Zeitung Syriens. Ihre Startauflage lag bei 25.000 Exemplaren. In wenigen Stunden soll sie ausverkauft gewesen sein, obwohl sie für syrische Verhältnisse sehr teuer war. Ali Fasad musste sich zur Druckerei begeben, um nochmal die gleiche Menge nachzubestellen. Und als sie nach einigen Ausgaben verboten wurde, setzte Ali Fasad sie einfach im Internet fort. Für Syrer, die entgegen der offiziellen Linie dachten, war sie von unschätzbarem Wert, erzählt Seiner.
El Domari war eine wichtige Zeitschrift. Es gab zwar viele Zeitungen und ein paar dumme, nutzlose Zeitschriften von der Regierung über Haarschnitt und Mode. Aber wir hatten keine Zeitungen, die nicht aus den Regierungslagern stammten. Und dort bei El Domari war man frei zu schreiben, was man wollte, auch wenn man nicht komplett frei war. Aber sie brachten vieles über die syrische Gesellschaft, was nicht in den offiziellen Zeitungen zu finden war. Ich kenne El Domari schon seit langem, schon seit vor der Revolution. Ich las Al-Domari jeden Tag, auch wenn ich sehr jung war. Dort hat Fersat einem alles erklärt, deswegen haben meine Freunde und ich die Zeitschrift gelesen. Und seit dem Beginn der Revolution kennt jeder Ali Fersat und Al-Domari. Und im Internet teilen alle die Artikel von Al-Domari.
بدأت الناس تلتفت هذا الموقع وكان بالنسبة
Die Menschen haben meine Webseite besucht und mehr Menschen haben das Internet benutzt. Und das nicht nur in Syrien, sondern in ganz Arabien. So wurden viele Menschen auf diese Themen aufmerksam. Und das hat mich auch ermutigt. Deswegen bin ich auch mit meinen Zeichnungen einen Schritt weiter gegangen und habe schließlich gewagt, den Präsidenten direkt zu kritisieren.
Ursprünglich war Al-Domari eine Art Leuchtturmprojekt und wurde als Symbol für die Erneuerung des Landes durch Bashar al-Assad geduldet. Denn Ali Fasad kannte den jungen Augenarzt vor seinem Amtsantritt persönlich. Was er mit ihm besprach, gab Anlass zu hoffen, dass das Land aus der bleiernen Lähmung des alten Regimes entkommen würde.
Der Kontakt zwischen uns begann 1996 und hielt bis 2000 an. Es gab auch andere Künstler und Wissenschaftler, die mit ihm sprachen. Er hatte immer ein großes Interesse, mit ihnen zu diskutieren und ihre Meinung zu hören darüber, was im Lande passiert. Meine Empfehlung an ihn lautete, wenn Sie das Land weiterentwickeln wollen, müssen Sie auf freien Medien bestehen und das auch verlangen. Und nicht die staatlichen Medien belassen. Und tatsächlich hat er dieser Idee auch zugestimmt und Al-Domari genehmigt. Deswegen habe ich die Zeitung herausgebracht. Und dann, nach einiger Zeit, in der ich oft die Korruption kritisiert hatte, als ich sehr offen darüber gesprochen hatte und das offen als Skandal bezeichnet hatte, wurde die Zeitung nach noch nicht einmal 2 Jahren per Regierungsbeschluss geschlossen.
Die kurze Ära, in der Reformen eingeführt wurden, nannte man den Damaszener Frühling. Doch wie in Prag 1968 erwies sich der Apparat als stärker. Die Marktliberalisierungen dienten nur dazu, dass sich die Sippe des Präsidenten noch weiter bereichern konnte. Die Enttäuschung über das Einknicken des Präsidenten, den Zusammenbruch der Reformbemühungen und den Verlust aller Hoffnung sitzt tief.
Es schien uns so klar, dass es Veränderungen im Land gibt, dass die Reformen, die der Präsident durch die Medien bekannt gemacht hatte, uns befähigen, die Zeitung zu eröffnen und auch kritisch vorzugehen. Aber Bashar al-Assad distanzierte sich von diesen Themen. Wir haben versucht, ihn anzurufen und zu fragen, warum, aber wir hatten keinen Erfolg. Das war weit von einer Freundschaft entfernt und da haben wir alle gewusst, dass alles, was er gesagt hatte, nur theoretisch gemeint war, nicht praktisch.
Doch Ali Fasad ließ sich vom Apparat nicht unterkriegen. Er veröffentlichte weiter. Manchmal sogar noch in syrischen Zeitungen. Er balancierte auf einem schmalen Grat zwischen künstlerischer Freiheit und offener Kritik. In seinen Zeichnungen kritisierte er das Regime, allerdings nicht den Präsidenten direkt. Doch als im März 2011 der Aufstand in Syrien begann, konnte er sein Lavieren nicht mehr durchhalten. Jetzt stellte er den Präsidenten in das Zentrum seiner Kritik. Und der Apparat reagierte.
Well, في يوم من الأيام طبعا اتصل أحد الأشخاص في البيت وفي مكان العمل يعني.
Eines Tages hat ein Mann in meinem Büro angerufen und mich direkt bedroht. Wenn ich nicht damit aufhören würde, würden sie andere Schritte einleiten. Ich habe das nicht so ernst genommen. Ich dachte, das sei ein normaler Einschüchterungsversuch. Kurz darauf, am 25. August letztes Jahr, habe ich um 5 Uhr morgens mein Büro verlassen, um nach Hause zu gehen. Ein kleines Privatauto verfolgte mich.
Versat hatte sich schon an die Präsenz der staatlichen Sicherheitskräfte in seinem Leben gewöhnt. Er wusste, dass es eine Vielzahl von Geheimdiensten gibt, die gerade versuchten, den Aufstand zu ersticken, indem sie die Redelsführer beseitigten. Er wusste von dem Schicksal eines Revolutionssängers in Hama, dem staatliche Kräfte wegen seines Engagements für die Rebellion die Stimmbänder herausgerissen und damit hatten verbluten lassen.
Der Umayyadenplatz gilt als der wichtigste Platz in Syrien. Dort sind mindestens 20 Patrouillen und Sicherheitskräfte stationiert. Dieser Platz ist zentral. Der Präsidentenpalast, das Verteidigungsministerium, die militärische Führung, die Luftwaffe und das Hotel Sheraton sind dort ebenso wie Radio und Fernsehen. Alles ist an diesem Platz. Genau dort überholte mich das Auto und rammte meines. Aus dem anderen Auto stiegen 3 Personen aus, jeder 1,80 Meter groß und sehr kräftig. Sie haben die Türen geöffnet, haben meine Hände mit Plastik gefesselt, eine Plastiktüte über meinen Kopf gestülpt und mich etwa eine Viertelstunde in meinem eigenen Auto geschlagen. Dann haben sie mich in ihr Auto geschleppt, sind mit mir durch die Gegend gefahren und haben mich dabei geschlagen. Einer sagte, brich seine Hände, damit er nie wieder den Präsidenten zeichnet oder die Regierung und keinen anderen Menschen, damit er nie wieder etwas machen kann. Sie haben auf meinen Kopf eingeprügelt und mit der Faust in die Augen geschlagen. Sie sagten, du sollst so etwas nie wieder über deinen Herrscher malen. Jeder, der die Freiheit will, wird von Bashar al-Assad unterworfen. Ich konnte mich nicht mehr bewegen, ich konnte nichts mehr machen. Wenn sie meine Hand hochhielten, knickte sie wieder herunter. Irgendwann haben sie die Plastikfesseln von meinen Händen abgenommen, die Autotür geöffnet und mich im Fahren rausgeworfen. Ich rollte an den Straßenrand und nahm die Tüte vom Kopf ab. Ein großes Schild wies auf eine bestimmte Brücke. Da wusste ich, dass ich auf der Straße zum Flughafen bin.
فبقيت حوالي تقريبا شي 5 دقائق انا ملقى هيك يعني على الطريق شلت الكيس من راسي طلعت لقيت مكتوب الجسر الخامس وعرفت انه انا على طريق المطار.
Per Zufall findet Versat jemanden, der ihn ins Krankenhaus bringt. Die Ärzte behandeln ihn vorläufig, aber sie können ihm nicht wirklich helfen. Sie schicken ihn nach Hause. Dort entstehen jene Aufnahmen, die um die Welt gehen. Versat liegt regungslos im Krankenbett, schwarze Blutergüsse sind an seinem entstellten Gesicht, seinem ganzen Körper zu sehen.
Syria's best-known cartoonist Ali Farzad was driving home at 4:30 a.m. through Umayyad square in Damascus on Thursday.
El sirio Ali Farzad, de 60 años, contó que fue atacado por 4 hombres.
全球各地漫画家声援阿里佛瑟.
Ali Farzad was attacked by masked
gunmen. Mit einem Selbstporträt, das seine Verletzungen zeigt, dokumentiert er die Folgen des Attentats auf ihn. In einer einzigen Geste drückt er seine Verachtung und seinen Trotz aus. Auf der Zeichnung zeigt er dem Regime den ausgestreckten Mittelfinger. Ein knappes halbes Jahr später in Kuwait beschreibt Ali Farzad das Attentat sehr ruhig und nüchtern. Er lässt kaum Emotionen spüren und klagt niemanden an.
Klar, der drückt sich durch Bilder aus, natürlich. Er will indirekt bleiben. Also ich meine, ein Karikaturist sagt nicht expressis verbis, wie ein Intellektueller, so und so ist es, sondern er findet sprachliche oder visuelle Bilder, um diese Deutung zu ermöglichen. 90% der Menschen verstehen ganz genau die Botschaften, die dahinter zu verstecken sind. Die können sie auch häufig nur dechiffrieren, wenn sie in dem gleichen Kontext beheimatet sind.
Versat zeichnet direkter, als er spricht, weil er weiß, dass seine Zeichnungen in Syrien haargenau verstanden werden, ohne dass er sich einer Gefahr aussetzen muss. Denn auch in Kuwait im Exil muss er vorsichtig sein. Damit das Regime nicht seine Familie als Geißel nimmt, hat er seine Frau und von 4 Kindern seine jüngste Tochter mitgenommen. Sie ist 18 Jahre alt, strebt eine Journalistenkarriere an und ist stolz auf ihren Vater. Im Internet ist viel über Ferzat zu lesen, auch Kritik. Neben ihrem Vater sitzend, sprüht sie vor Begeisterung und Wut auf diese Kritik.
Ich unterstütze meinen Vater. Er versucht mit seinen Mitteln, den Menschen ihre Rechte zu erkämpfen. Er will nicht, dass sie unterdrückt werden. Ich sehe bei Facebook die negativen Kommentare und denke, du tust gar nichts für die Gesellschaft. Wie kannst du meinen Vater kritisieren? Ich versuche auch durch meine Kontakte bei Facebook seine Worte weiterzugeben und dadurch etwas für die Gesellschaft zu tun.
Auch die Ehefrau von Ali Ferzat ist eine beständige Wegbegleiterin. Im Gegensatz zu ihrer Tochter trägt sie ein Kopftuch. Sie ist wichtig für Ferzats Arbeit. Ihre Themenvorschläge fließen in die Werke ihres Mannes ein.
Ich stimme ihm bei jedem Bild zu. Ich habe jede Kunstarbeit, jede Karikatur miterlebt. Er fragt mich immer wieder, wie findest du meine Arbeit? Welchen Eindruck macht das auf die Bevölkerung? Was kann man für die Menschen und für die Gesellschaft tun? Ich versuche zu sagen, wie ich das sehe, und das ist genau, was die Gesellschaft braucht. Der Mensch braucht einen Partner, der dabei ist, der eine Situation und bestimmte Dinge im Leben miterlebt, damit er berät und mitfühlt. Und wir, die Familie, stützen ihn und helfen ihm mit seiner Botschaft.
Als wir Frau Ferzat nach seinem Zustand nach dem Überfall fragen, wendet sie sich ab.
Es war ein großer Schock für mich. Das war nicht einfach. Bis jetzt kann ich das Bild von Ali nicht ertragen. Seine blutenden, verbundenen Hände, sein gesamtes Aussehen. Die Situation hat mich sehr verändert.
Ali Ferzats Themen, seine Denkweise, sein Protest gegen das System werden von seiner Familie mitgetragen und gefördert. Bei ihnen holt er sich einen weiteren Blickwinkel auf die Gesellschaft ab. Und deswegen kritisiert er nicht nur die Politik.
Eine schöne, füllige Frau mit Kopftuch ist umgeben von geschwungenen Gitterstäben, die sie wie ein Vogel in einem runden Vogelkäfig wirken lassen. Der obere Teil des Käfigs ist allerdings ein Männerkopf mit arabischem Burnus. Die Frau hält sich an den Gitterstäben fest und blickt durch die Stäbe hinaus den Betrachter an, in die Freiheit. Der männliche Kopf hingegen blickt zur Seite, stolz, erhaben und ungerührt.
Die Frauen sind in der ganzen Welt unterdrückt, aber mich interessiert die Situation der arabischen Frauen. Die Frauen sind ein Bereich, in dem viel verbessert und einiges abgeschafft werden muss. Und wir zeigen das in der Kunst. Wir zeigen, was neu ist und was in diese Zeit passt. In der Gesellschaft müssen wir noch viel auf- und überholte Traditionen abbauen. Wir müssen die Gesellschaft für die heutige Zeit verändern. Alles ist ineinander verflochten. Die Politik steht im Mittelpunkt aller Lebenssituationen, aber die Wirtschaft spielt eine zu große Rolle. Und damit haben Mentalität, die Kultur und die Sitten zu tun.
Beim Gespräch sitzt noch ein junger Mann, ein Kuwaiti, dabei. Er mischt sich nicht ein, bearbeitet jedoch ständig sein Telefon. Ein Mitglied der kuwaitischen Herrscherfamilie, erfahren wir später. Fast unmerklich wird die Kommunikation Ferzats mit uns ausländischen Journalisten abgenickt. Ferzat und seine Familie sind hier in Sicherheit, aber sie werden beobachtet. Die Freiheit, die Ferzat und seine Familie im Land genießen, hat ihre Beschränkungen. Doch im Vergleich zu Syrien sind sie kaum spürbar.
Also, wenn so ein Karikaturist nun aus Syrien nach Kuwait geht, ist das nicht so ganz verwunderlich. In den 80er Jahren hatte Kuwait einen unheimlich guten Ruf, was die Liberalität des Mediensystems angeht, galt eigentlich als das liberalste Mediensystem neben dem Libanon. Das Ganze hat dann einen gewissen Niedergang erfahren nach dem Krieg von 91, nach dem Golfkrieg. Danach wurde alles restriktiver, zensierter, beherrschter. So langsam bewegen sich diese Golfemirate wieder zu mehr Liberalität. Der Nachbar Katar ist ja eigentlich das führende Schlachtschiff eigentlich sozusagen an Medienfreiheit. Da ist ja Al Jazeera auch beheimatet. Das heißt, die Golfländer werden immer mehr auch zum Auffangbecken liberaler Denker und Kräfte. Da ist Geld im Spiel, da sind bestimmte Thinktanks, wo die machen können. Denen richtet man dort, sagen wir mal, Inseln der Meinungsfreiheit und der Schaffensfreiheit ein.
Gerade der Fernsehsender Al Jazeera ist es, der immer wieder Fernsehteams nach Syrien schickt, um über den Aufstand zu berichten. Ihre Bilder prägen die Meinung über den Aufstand. Auch andere arabische Fernsehsender aus den Golfstaaten versuchen, über den Aufstand zu berichten, ohne eine Agenda zu verfolgen. Ihnen geht es um den Wandel in der arabischen Welt, um den arabischen Frühling, eine Veränderung, die das Gesamtbild zum Positiven oder zum Negativen verändern wird. Darin sieht der Wissenschaftler Kai Hafiz einen Unterschied zum konservativen Saudi-Arabien.
Die Golfländer bestätigen damit auch, dass sie, sagen wir mal, in ihrer Kulturentwicklung deutlich liberaler sind als zum Beispiel Saudi-Arabien. Da gibt es eine gewisse Binnenrivalität auf der arabischen Halbinsel. Es sind eigentlich alles ähnliche, so patrimoniale, patriarchalische Systeme, sind monarchisch, diktatorisch und so weiter, aber es gibt kulturell gewisse Differenzen. Die Golfstaaten, je kleiner das Land, umso, sagen wir mal, offener gegenüber dem Westen, weil die eigentlich alle westliche Patrone haben. Die Golfstaaten da oben sind von England geschaffen worden. Die Eliten werden in England und Amerika ausgebildet. Das ist nichts Neues für die. Die Oberschicht dort spricht fließend Englisch, man macht Urlaub in Europa und so weiter. Also von daher ist so eine gewisse geistige Öffnung von Leuten, die den Herrschenden dort nicht wehtun. Das ist der entscheidende Punkt. Sie würden es nie erlauben, dass jemand sich sozusagen über die Innenpolitik der Emirate in hohem Maße kritisch äußert. Aber jemanden aus Syrien einzuladen und ihm sozusagen eine geistige Heimat dort zu geben, auch eine Schaffensbasis, ist nichts Verwunderliches. Insofern haben die Emirate, vor allen Dingen Katar, in begrenztem Maße auch Kuwait, finde ich, bei aller Kritik an diesen Systemen auch eine progressive Wirkung für den Rest der arabischen Welt gehabt. Die technischen Möglichkeiten der Vernetzung ermöglichen es heute, dass sie in Katar arbeiten oder in den Emiraten arbeiten, aber in der ganzen arabischen Welt Resonanz haben. Das war ja vor 10, 20 Jahren noch nicht möglich.
Ali Fazat musste schon recht früh mit dieser Vernetzung arbeiten, um aus der syrischen Isolation auszubrechen. Per Fax schickte er seine Zeichnungen an arabische Redaktionen in anderen Ländern. Hauptabnehmer war die kuwaitische Tageszeitung Al-Watan, deren Herausgeber Ali Fazat nach dem Überfall anrief und nach Kuwait einlud.
Zuerst wollte ich Damaskus nicht verlassen, denn ich habe Prinzipien. Der Künstler darf sich nicht gegensätzlich zu seiner Arbeit verhalten. Mein Ziel ist es, bei den Menschen zu bleiben. Aber meine Landsleute hatten große Angst um mich. Sie sagten, ich solle mich im Ausland behandeln lassen. Die Ärzte in Damaskus haben mich nur provisorisch behandelt. Sie sagten, du musst ganz schnell nach Hause gehen, weil sonst die Sicherheitskräfte kommen und dich mitnehmen. Die syrische Bevölkerung hat mich praktisch gezwungen, ins Ausland zu gehen. Sie sagten, wir brauchen dich. Und in unserem Land sind viele Verbrecher. Und der Zeitungsinhaber, Sheikh Ali Al-Khalifa Al-Suba, der zur kuwaitischen Herrscherfamilie gehört, hat mich angerufen und gesagt, du brauchst einen Arzt.
Die Einladung nach Kuwait brachte Ali Fazat und seiner Familie nicht nur Schutz, sondern machte auch die beste medizinische Nachsorge für seinen geschundenen Körper möglich. Während des Interviews zeichnet Fazat unerlässlich. Seine Hände sind wiederhergestellt, obwohl die Angreifer alles dafür getan hatten, sie zu zerstören. Trotz dieser Erfahrung kommt es für ihn nicht in Frage, etwas anderes zu tun.
أنا فنان يعني خلقت لأختلف مع الجميع
Soll ich vom Schlosser zum Tischler umlernen? Ich bin Künstler, das bin ich immer gewesen. Ich bin auf dieser Welt, um Unterschiede aufzuzeigen. Das ist meine Arbeit als Künstler.
Versat ist ein Drahtseilkünstler. Er versucht, die Brutalität des syrischen Aufstandes zu zeigen und gleichzeitig den Betrachter davor zu schützen. Er nimmt seine Arbeit sehr ernst. Oft ist es weniger der Humor als seine Wut, die unter dem leichten Gewand der Ironie hervorscheint.
Politische Botschaften, Ansichten werden gerne in Witze gekleidet. Das ist nicht ganz so starker Affront, wie wenn ich selbst politisch Stellung nehme. Es sagt aber alles, was notwendig ist. Und es hat wahrscheinlich, das würden ihm Psychologen auch sagen, es hat sogar noch emotionale Aspekte. Ne? Also so gewisse Emotionen, die sich aufgebaut haben. Wut kann man in einer anderen Weise nochmal rauslassen. Ne? Also das ist wahrscheinlich auch bei dieser ganzen Humorgeschichte mitzusehen, ne? dass man natürlich Absurditäten erzeugen kann und vielleicht ja Emotionen freilassen kann, die man im üblichen Nachrichtenjournalismus so gar nicht unterbringen kann, weil sie eigentlich als feuilletonistisch gelten.
Für die politische Aktivistin Seiner ist Ali Versat wie eine eigene Beobachtermission, weil er mit seinen Zeichnungen viele verschiedene Rollen ausfüllt. Er kann die Misere der syrischen Gesellschaft kurz, prägnant und glaubwürdig beschreiben und zugleich Anklage erheben gegen die Menschenrechtsverletzungen. Doch wie kann er für die syrische Gesellschaft ebenso wichtig wie für die internationale Staatengemeinschaft sein?
Vielleicht, weil er das Regime so gut kennt und weil er schon lange über das Regime berichtet. Und wegen seines Alters. Und wenig Leute meines Alters hören jemandem dieses Alters zu. Aber dieser Mann kann viele Leute beeinflussen in den verschiedensten Altersgruppen. Er hat Zugang zur Gesellschaft. Er weiß, wie man mit ihr spricht. Und gleichzeitig kennt er sich in der Politik aus. Er ist ein politischer Mensch und in der Gesellschaft beheimatet. Das ist die Art Mensch, die die amerikanische Außenministerin Clinton und die EU sprechen wollen. Zu Menschen, die Zugang zur Gesellschaft haben und sich in der Politik auskennen. Vielleicht habe ich einen guten Draht zu dieser Gesellschaft, vielleicht weiß ich vieles darüber, was die Revolution braucht und die Aktivisten, aber ich kenne mich nicht in der Politik aus. Das findet man nur selten. Und Ali Versat arbeitet in beide Richtungen.
Seine Zeichnungen bündeln die Hoffnungen und Ängste der Unterdrückten. Für den Wissenschaftler Kai Hafes ist Ali Versat ein Symbol dafür, wie die arabische Welt mit den Diktatoren und ihrem Erbe umgehen kann.
Nach dem Sturz dieser Diktatoren setzt sich jetzt natürlich sozusagen dieser Überdruck frei. Also jetzt hat man die Möglichkeit, ihn endlich auch visuell in der Satire, in der Karikatur sozusagen den letzten Stoß zu geben, zu versetzen. Das wird für viele Leute wahrscheinlich ein innerer Reinigungsprozess sein. Aber ich glaube, die politische Kultur ist wesentlich mehr als eine reine Antidiktatorenkultur. Die Revolutionen in der arabischen Welt sind ja vielfach auch von unserer Occupy-Bewegung hier gedeutet worden als eine Art Inspiration. Ne? Denn eins muss man natürlich jetzt ganz deutlich sagen, die Araber sind vielleicht im Moment zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten an so einem Punkt, wo sie das Gefühl haben, dass sie nicht nur sich selbst, sondern vielleicht der Welt auch irgendwie was geben können.
Mit gespitzter Feder. Der syrische Karikaturist Ali Versat. Diese Sendung hören Sie ein zweites Mal übermorgen Sonntag um 15 Uhr hier auf DRS2 und im Internet unter drs2.ch. Nächste Woche schauen wir in der Passage 2 auf Frankreich, machen eine Lagebestimmung nach den Präsidentschaftswahlen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.